Über was wollen wir heute reden, Steffi?
Wir reden heute über den blinden Führhund, der zum Verkauf steht und der doch noch einige Dinge abhaken muss an Qualitätskriterien, nämlich Rahmenbedingungen, die eine Krankenkasse abprüft, bevor sie den Hund überhaupt kaufen würde.
Eine Checkliste, ob der gut geeignet ist, gut ausgebildet ist, wie das alles so vorzugehen hat.
Genau, eine Checkliste mit kleinen Ausnahmen.
Nachgefühlt. Der Podcast, der auf den Hund gekommen ist. Hundesprache und Hundetraining für Sehbehinderte, Blinde und sehende Menschen. Von und mit Stefanie Grad und Christoph Erbach.
Hallo Steffi.
Hallöchen, ich bin auch wieder da.
Das freut mich sehr. Letztes Mal haben wir uns darüber unterhalten, dass der Hund eine gewisse Ausbildung schon erfahren hat.
Genau, ganz viele Signale lernt und eben so eine ganze Weile ausgebildet werden muss.
Jetzt ist in unserer Idee, ist der Hund jetzt fertig ausgebildet.
Genau, und steht zum Verkauf.
Richtig. Wir haben das letzte Mal auch darüber gesprochen, dass es da schon gewisse Kriterien halt auch gibt, nachdem ein Hund erstmal ausgewählt wird von der Blindenführhundschule. Da kann man sagen, ganz grob zu sagen, wie alt sollte der Hund sein, wenn die Ausbildung beginnt. Wir haben uns über mögliche Hunderassen unterhalten, haben das aber relativ grob auch nur gemacht. Wenn der Hund jetzt aber als tatsächlich Hilfsmittel verkauft wird an eine Krankenkasse, da kann ich mir nicht vorstellen, dass das so mit Pi mal Daumen und ja, vielleicht und so weiter einhergeht, sondern dass da eine Krankenkasse auch ganz klare Vorgaben auch hat.
Ja, auf jeden Fall, weil die Sachbearbeiter haben ja auch was anderes zu tun, als nur sich mit Blindenführhunden zu beschäftigen, beziehungsweise müssen sich in ganz vielen Fachgebieten auskennen und haben deswegen auch für den Blindenführhund Rahmenbedingungen entwickelt.
Diese Rahmenbedingungen, die sind auch festgeschrieben. Es gibt das sogenannte Hilfsmittelverzeichnis der gesetzlichen Krankenkassen. Vielleicht als kleinen Einschub, wir sprechen hier von einem Regelfall immer von den gesetzlichen Krankenversicherungen. Private Krankenversicherungen sind immer noch mal ein bisschen extra Thema, auf das wir bei Gelegenheit auch noch mal eingehen werden. Wir gehen jetzt aber erstmal von diesem Fall aus. Man ist gesetzlich versichert, zum Beispiel bei der AOK, bei der Techniker Krankenkasse, bei der Barmer und was es noch so gibt. Und die haben dieses Hilfsmittelverzeichnis, auf das sie sich berufen. Hilfsmittelverzeichnis heißt erstmal, das ist eine Auflistung an förderwürdigen Hilfsmitteln, die die Krankenkasse bezahlt. Da steht nicht nur drin, was ist das zum Beispiel, ein blinden Langstock, sondern da wird auch drin geregelt, naja, so ein Stock, wie sieht es aus, wenn da jemand Unterricht braucht, wie viel Unterricht ist es in der Regel, was passiert in dem Unterricht so ganz, ganz grob gesehen. Dass, wie du sagst, der Sachbearbeiter, der sich dann nicht jeden Tag damit beschäftigt, auch was hat, an das er sich, an dem er sich orientieren kann.
Und das ist für mich manchmal schwierig, weil dann der Hund, also ein Lebewesen, zu einem Hilfsmittel, also bezeichnet wird als Hilfsmittel und dann eben auch so technische Formulierungen kommen, dass mir als sehr emotionaler Mensch manchmal schwerfällt, das so zu nehmen. Aber dann doch auch manchmal, wenn man sich das überlegt, für was brauche ich denn den Hund, wenn ich ihn als Blindenführhund nutzen möchte. Total wichtig ist, dass man sich rausnimmt aus diesem emotionalen Part und einfach mal die Rahmenbedingungen abarbeitet.
Man kann das auch so sehen, dass man nicht die Krankenkasse als denjenigen darstellt, der immer alles gerne reglementiert haben möchte, sondern in einem Positiven erstmal die Sicherheit haben möchte für ihre Versicherten, wenn die auf der Straße draußen rumlaufen, dass die bestmöglich versorgt sind und dass denen möglichst nichts passiert. Klar, Krankenkasse hat auch kein Interesse dran, dass man einen schlechten Hund bekommt und alle 3 Monate im Krankenhaus landet, weil man irgendwelche Unfälle mit dem Hund auch hat, weil der nicht richtig arbeitet.
Ja, und für den Hund ist eben auch wichtig, dass es gewisse Rahmenbedingungen gibt, weil man doch manchmal, wenn man den falschen Hund sich aussucht, aus welchem Grund auch immer, gesundheitlich oder charakterlich, ein Tier hat, das sehr unglücklich ist mit dem Beruf, das es dann ergreifen muss.
Das finde ich total schön, dass wir auch immer diese beiden Blickpunkte oder Sichtweisen auch immer hier mit reinbringen können. Ne? Zum einen ist es natürlich das Tierwohl auch, was da wirklich beachtet werden muss. Zum anderen das Wohl des Menschen.
Genau, ne? Ich vergesse manchmal den Mensch so ein bisschen.
Und ich vergesse manchmal das Tier so ein bisschen.
Ja, Hauptsache dem Hund geht's gut.
Genau, das ist das Wichtigste. Genau, diese Qualitätskriterien werden oder sind festgelegt worden schon vor einiger Zeit, schon 1993. Da hat man gesagt, von seitens den Spitzenverbänden der Krankenkassen, dass es ganz gewisse Standards einfach geben muss zur Auswahl, Ausbildung und Kostenübernahme für Blinden für Hunde. Das ist im Sozialgesetzbuch 5 zu finden, das Ganze, was Krankenkassenrecht bedeutet. Und ja, da steht eine ganze Menge drin. Es lohnt sich, wenn man sich für das Blindenführhundwesen interessiert, da einen genauen Blick auch drauf zu werfen. In unseren Shownotes haben wir dieses Dokument auch verlinkt, dass man das durchlesen kann.
Vielleicht muss man kurz einwerfen, in der Regel kümmert sich da schon die Krankenkasse darum, dass diese Sachen alle eingehalten werden. Trotzdem finde ich aus genannten Hundegründen schon wichtig, dass man auch als Führhundhalter, Halterin sich damit ein bisschen auskennt.
Was denkst du, warum könnte das wichtig sein?
Dadurch, dass der neue Halter mit dem Hund ja spätestens in der Einarbeitung zusammenlebt oder vielleicht auch vorher schon in der Kennenlernphase den Hund kennenlernt, entdeckt er halt mehr wie eine Sachbearbeiterin, die nur die Papiere von dem Hund auf dem Tisch liegen hat. Und dann kann man eben, ohne jetzt nur einen Tierarztbericht zu lesen oder einen Wesenstest, was auch immer da alles so für Kriterien halt gibt, kann man eben seinen eigenen Kopf auch einschalten und sagen, oh ja, mag schon sein, dass da drin steht, das ist ein mutiger Hund, aber ich habe das Gefühl, der hat einfach Angst auf dem Bahnsteig. Ja, und ob sich das Gefühl jetzt wirklich bestätigt oder nicht, das kann man ja dann an anderer Stelle nochmal rückrecherchieren oder eben mit jemand anders besprechen oder eben auch austesten.
Aber es sind auch solche ganz profanen Rahmenbedingungen und Kriterien, wo es sich auch lohnt, drüber Bescheid zu wissen, um in einem Fall, wo man wirklich denkt, mein Gott, dieser Hund, der ja jetzt hier für mich vorgesehen ist, ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist, dass der zum Beispiel dieses oder jenes Alter hat. Es kommt mir sehr, sehr alt vor.
Ja, oder und diese oder jene Krankheit.
Ob das so richtig ist. Und wir wollen nicht dazu einladen, da ganz misstrauisch zu sein. Und doch kann es einem einfach eine Sicherheit geben, wenn man das einfach weiß, was eigentlich diese Rahmenkriterien so sind. Zum Beispiel bei der Auswahl vom Hund. Wir haben das letzte Mal ein kleines bisschen drüber gesprochen, ganz grob, was für ein Hund kann das sein. Und hier in den Qualitätskriterien steht jetzt zum Beispiel drin, es sind grundsätzlich nur Hunde vorzusehen, die mindestens ein Jahr, höchstens 2 Jahre alt sind. Wie ist das? Da haben wir das letzte Mal auch drüber gesprochen.
Genau, da haben wir jetzt schon den einen Teil, mindestens ein Jahr würde bedeuten, man kann schon einen gewissen Charakter oder auch Nervenfestigkeit oder bestimmte Kriterien, die dem Hund halt wichtig sind, erkennen. Und höchstens 2 würde dafür sprechen, dass je älter der Hund wird, desto kürzer ist ja die Zeit, wo er führen kann, wo er gesund ist und eben auch seinen Dienst leisten kann.
Genau, wir haben hier in einem Nebensatz aber auch aufgeführt, dass geringfügige Unter- oder Überschreitungen vom Alter zum Beispiel zu tolerieren sind. Und das trägt wieder dem Rechnung, dass man es halt hier nicht mit einer Maschine zu tun hat, die man exakt auf diese Höhe baut. Und alles, was drüber drunter ist, ist nicht zu tolerieren, sondern es ist ein Lebewesen.
Genau, es sind auch manchmal zeitliche Abläufe, einfach jahreszeitlich, dass eine Ausbildung vielleicht stockt, wenn ein sehr krasser Winter ist und der Hund erstmal ohne Schnee lernen soll. Aber eben auch so Sachen wie, dass vielleicht ein bestimmter Hund sich ein bisschen später entwickelt und aber super entwickelt hat und dann halt drüber ist über diese klaren Rahmenbedingungen und da ist super, dass es Ausnahmen geben kann.
In diesen Rahmenbedingungen stehen zum Beispiel auch drin, dass aggressive Hunde nicht als Blinden für Hunde ausgebildet werden dürfen. Da steht auch drin, dass ein Hund gesund sein muss. Und da wird auch genau definiert, dass zum Beispiel er frei von Hüftgelenksdysplasie, HD abgekürzt, sein muss. Und auch schwerwiegende Augenerkrankungen dürfen da nicht vorkommen bei dem Hund. Auch das ist ja selbstverständlich eigentlich. Aber was hat es jetzt zum Beispiel mit dieser Hüftgelenksdysplasie zu tun, dass das so detailliert jetzt aufgeführt wird?
Also es gibt bestimmte Rassen oder Rassekonstellationen, wo eben die Hüften manchmal geschädigt sind. Und es könnte jetzt sein, dass das noch aus dem Schäferhundebereich kommt. Da war das mal ein großes Thema. Und natürlich kann sich jeder vorstellen, wenn man eine Arbeit verrichten soll und man hat Schmerzen, dass man diese Arbeit nicht mehr so gut verrichten kann. Und genauso ist es halt bei den Hunden auch. Wenn die einen diffusen Hüftschmerz haben, also irgendwas, wo man jetzt vielleicht nicht sagen kann, das sticht jeden Tag, aber knarzt halt so ein bisschen oder man spürt halt die Hüfte, dann ist er vielleicht nicht so konzentriert, wie er sein sollte. Und mit den Augenerkrankungen, die du gerade erwähnt hast, ist es genauso. Natürlich kann es sein, dass so ein Hund mal eine Bindehautentzündung hat, die wieder vorübergeht. Aber je krasser sowas eben ist, also eine Erkrankung, wo vielleicht chronisch ist, ist halt das Problem, dass der Hund ja eigentlich führen soll und dass er ja auch erkennen soll. Und man vergisst es immer so ein bisschen, dass für Hunde sind echte Spezialisten und das kann halt nicht jeder Hund werden. Zwar schmerzhaft, wenn man dann auf der Reise von einer Ausbildung oder am Ende von einer Ausbildung feststellt, oh Mist, jetzt hat er doch eine Krankheit entwickelt, die ein Ausschlusskriterium ist, aber lieber so, als entweder mit dem Führhundhalter eine Gefährdung dann darzustellen im Straßenverkehr oder ein Tier eben Leiden zuzufügen, weil es diese Arbeit verrichten muss, obwohl er Schmerzen hat.
Hast du das schon mal erlebt, dass ein Hund eine gewisse Voraussetzung eben nicht hatte oder vielleicht eine Krankheit auch hatte, wo man sagen könnte, im Rahmen einer Hilfsmittelzulassung kann man das akzeptieren und du dann gedacht hast, ja, kann man trotzdem, also kann man tatsächlich.
Wieder individuell. Also es gibt Hunde, die haben überhaupt kein Problem, wenn die Hüften nicht perfekt sind. Das ist nicht immer unbedingt mit Schmerz gekoppelt, was ein Röntgenbild ergibt. Aber es gibt eben auch Hunde, die mit kleineren Sachen, einer chronischen Augenentzündung, so viel Probleme haben, dass sie nicht mehr führen können. Also es beginnt ja dann auch so in einem großen Bereich, den wir bestimmt auch mal ansprechen werden. Wann ist denn ein Führhund alt und wann kommt er in Rente? Das heißt, auch für Hunde, die gute Arbeit geleistet haben, kommen irgendwann mal in das Thema rein, dass sie Krankheiten entwickeln, wo das Führen nicht mehr gut möglich ist. Und dann muss man eben, unabhängig wie alt der Hund ist, sich das anschauen, kann der Hund trotzdem und gut damit führen.
Interessanter Punkt, dann muss man sich das eben anschauen.
Ja, genau. Ja,
wer ist Mann?
Mann ist entsprechende Sachverständige. Das könnte dann entweder ein Fachtierarzt sein für die entsprechende organische oder Erkrankung halt.
Wir erleben das schon auch mal, dass wir im Rahmen von der Tätigkeit als Gespannprüfer die Dokumente vorgelegt bekommen, Gesundheitszeugnisse vom Arzt eben auch, das kontrollieren müssen. Dazu werden wir im Rahmen von unserem Thema Gespannprüfung auch nochmal kommen. Was ist da eigentlich unsere Aufgabe genau? Das aber vielleicht schon mal vorneweg zu sagen, wir müssen das kontrollieren und vielleicht fällt einem sowas dann auch auf, dass man merkt, okay, da wurde ein bestimmter Befund vom Arzt gegeben und also ich jetzt als Reha-Fachkraft, ne, wäre da total aufgeschmissen, wenn ich nicht dich an der Seite hätte, die dann sagt, oh Achtung, da ist ein Wert, würde ich jetzt mal kritisch sehen, dem muss man nachgehen. Vielleicht kannst du dazu was sagen, musst du oder würdest du in deiner Tätigkeit als Tierärztin dann sagen, dem kann ich auch nachgehen oder ist da jemand anders dann tatsächlich ein anderer Arzt auch dran?
Ja, also es gibt ja einen Unterschied oder es gibt viele verschiedene Spezialisierungen in der Tiermedizin und ich bin jetzt halt spezialisiert auf Verhalten und dann gibt es jemand, der sich spezialisiert hat auf Zähne und der andere auf Knochen oder auf Gelenke, der nächste auf Organe, auf Nerven, auf Haut. Also es gibt ganz viele verschiedene Spezialisten und das meinte ich da damit, dass es eben in dem Moment, wo eine gewisse Problematik auftaucht, mal überprüfen muss, ist es so ein Thema, dass der Hund damit kein Führhund mehr werden kann oder dass er kein Führhund bleiben kann, wenn er dann schon länger geführt hat, oder ist es was, dass man mit Medikamenten entsprechend in den Griff bekommt und der Hund wirklich gut leben kann. Also dass das Tierschutzgesetz eben auch da, das sagt, dass ein Tier eben da auch sich wohlfühlen muss mit der ganzen Sache, keine Schmerzen, keine Leiden, keine Schäden von dieser Führhundearbeit davon trägt.
Das heißt, wir als Gespannprüfer haben in dem Moment die Aufgabe, dann zu schauen, zu sagen, Achtung, da ist noch was, das wollen wir gerne nochmal geklärt haben, bevor es tatsächlich jetzt dann zu einer Prüfung kommt. Das ist jetzt zwar schon ein Schrittchen weiter, ne?
Ja.
Ich dachte aber, es gibt Kontrollmechanismen, die sowas.
Genau, da würde ich sagen ja und nein, weil eigentlich ist nicht die Aufgabe der Gespannprüfer, sich darüber Gedanken zu machen, sondern der Tierarzt, der den Hund untersucht, bevor er überhaupt in die Einarbeitung geht und bevor er überhaupt verkauft wird.
Denn der spricht ja eigentlich eine Eignung als Blindenführhund aus.
Genau.
Ja, richtig. Also eigentlich ist das Kind schon in den Brunnen gefallen, wenn wir das bemerken müssen, sozusagen.
Ja, und trotzdem sind wir wieder an dem Punkt, es ist wichtig für uns als Gespannprüfer, für den Führhundehalter und für die Führhundeschule, dass jeder weiß und mit wachem Verstand den Hund betrachtet und nicht einfach nur denkt, ach, das wird schon werden, sondern immer wieder überlegt, kann der Hund mit dem Problemchen, mit der Herausforderung, die er gerade hat, auch als Führhund seine Arbeit verrichten. Da ist auch immer wieder der Sprung von, das Hilfsmittel muss funktionieren, also wirklich dieser ganz technische Begriff wie ein Langstock, der keinen Knick haben soll und wo was auch immer, die Kugel vorne funktionieren muss, kenne ich mich nicht so genau aus, was man da alles haben muss. So gibt es eben diese Rahmenbedingungen, wo beim Hund schon funktionieren sollten, und wenn was nicht ganz in Ordnung ist, muss jeder Mensch, der mit diesem Hund zu tun hat, wach draufschauen und sagen, ah, okay, wir müssen da nochmal gucken.
Das bedeutet wiederum, wieder mal darauf hinzuweisen, der Blindenführhund ist ein Lebewesen und diese gesamte Versorgung ist was sehr Ganzheitliches, in dem auch mehrere Menschen mitarbeiten und nicht nur kurzfristig, sondern von allen eigentlich gefordert ist, über die Lebensdauer, solange der Hund auch führt und den blinden Menschen begleitet, da unter Umständen immer auch einen Blick wieder drauf zu haben und einfach miteinander das auch zu ermöglichen.
Genau, auch im Sinne des Hundes.
Diese Qualitätskriterien sind eine festgeschriebene Sache. Wir haben jetzt gemerkt, da gibt es natürlich auch einen gewissen Spielraum, weil es sich um Lebewesen dreht. In diesen Qualitätskriterien wird auch auf ein bisschen ausführlicheres Dokument hingewiesen, das sich dann nennt Richtlinien für die Auswahl und Ausbildung von Führhunden. Das vom Deutschen Blindenverband, damals heute Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband, erstellt wurde. Diese beiden Dokumente sind ja wesentlicher Bestandteil von der Blindenführhundversorgung und die beiden würden wir auch in die Shownotes noch mit reinpacken, dass man sich das anschauen kann. Ja, ich würde sagen, hier ist jetzt unser kleiner Exkurs in die Qualitätskriterien, ins Schriftliche so ein bisschen beendet für heute. Und ja, was erwartet uns in der nächsten Folge?
Ja, jetzt geht's an die Einarbeitung. Also der Hund hat alle Qualitätskriterien tippitoppi ausgebildet. Jetzt geht's los, dass man das Team zusammenführt und aus dem Mensch und dem Hund ein Gespann macht.
Da freue ich mich drauf. Bis nächstes Mal.